Vielen Dank für die Einleitung. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne wieder nach Basel gekommen. Nicht nur, weil ich mich positiv erinnere an meinen ersten Besuch hier bei euch und weil ich auch inzwischen den einen oder anderen an anderer Stelle kennengelernt habe, sondern auch, weil das Thema, um das es uns heute Nachmittag geht, mir ein Herzensanliegen ist. Ich bin mit Herzblut Siebenten-Tags-Adventist. Ich bin es seit 46 Jahren und ich habe den Eindruck, jedes Jahr wächst meine Begeisterung. Wenn das so weitergeht, werde ich noch platzen. Deshalb hoffe ich, dass Christus vorher wiederkommt, bevor ich platze. Nein, Spaß beiseite. Ich bin also wirklich begeisterter Siebenten-Tags-Adventist und ich habe mich immer wieder sehr intensiv mit der Gemeinde auseinandergesetzt. Und ich bin dankbar dafür, dass ich viele verschiedene Bereiche der Gemeinde kennenlernen durfte. Ich habe insgesamt 12 Jahre in den USA gelebt. Ich habe 5 Jahre in Afrika gelebt. Während der Zeit bin ich extrem viel, besonders in der zweiten Phase, als ich für die Generalkonferenz tätig war, extrem viel umhergereist. Und so habe ich die Gemeinde auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Ländern und Kulturen und von verschiedenen Blickwinkeln kennenlernen dürfen. Ja, ich habe mich akademisch damit auseinandergesetzt und ich habe mich an der Front damit auseinandergesetzt. Und ich freue mich über jeden Adventisten, besonders in Mitteleuropa, der die Chance hatte, mal einige Jahre im Ausland zu leben und auf diese Art und Weise nicht nur die Gemeinde in anderen Ländern kennenzulernen, sondern zurückzukehren und dann auf einmal die Gemeinde, ja, wie soll ich sagen, eher dreidimensional zu sehen. Ja, denn das ist für mich der besondere Effekt. Eigentlich war das für mich am Anfang ein überraschender Effekt, dass ich auf einmal gewisse Gewohnheiten, Gepflogenheiten, Sitten, Tradition in der Gemeinde ganz anders bewerten konnte, weil ich wusste, dass man es auch anders machen kann. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken, warum machen wir das so und nicht so? Und so kommt man dann auf einmal tiefer hinein in unsere adventistische Identität und Geschichte. Das, worüber ich heute sprechen möchte, steht weitestgehend, vielleicht mit ein paar Anekdoten hier und da angereichert, in meinem Buch Gegen den Strom oder voll im Trend, Beiträge zur Identität der Adventgemeinde. Es ist praktisch das zweite Kapitel. Ich habe es hier überschrieben, Adventgemeinde made in Germany. Nun, ich habe hier sicherlich vorwiegend einen deutschen Blickwinkel, aber ich glaube, auch wenn die Schweiz eine ganze Reihe Besonderheiten hat, gibt es auch ein sehr weitgehendes gemeinsames Erbe über die Sprache, über die geografische Nähe, über Persönlichkeiten, die diesseits und jenseits der Grenze gewirkt haben, über Literatur, über Ausbildungsstätten. Also da gibt es schon eine große Nähe zwischen dem deutschen und dem schweizerischen Adventismus. Und da meine ich natürlich besonders den deutschsprachigen schweizerischen Adventismus, wenn ich das sage. Als Gemeinschaft oder Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, es fällt mir immer noch etwas schwer, den Begriff Kirche im deutschen Umfeld zu benutzen. Ich werde nachher auch etwas dazu sagen, warum wir nicht von Anfang an den Begriff Kirche verwendet haben. Denn im Amerikanischen, wo die Gemeinde entstanden ist, hieß es ja immer Seventh-day Adventist Church, Kirche. Ja, das ist also eher eine deutschsprachige Besonderheit. Als Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten sind wir eine prophetische Gemeinde. Und dieser Ausdruck ist nicht nur eine Floskel, sondern der hat eine große Bedeutung. Wir sind nämlich eine prophetische Gemeinde in dreifacher Hinsicht. Erstens, und darüber sprach ich heute Morgen, wir sind in der Prophetie der Bibel vorhergesagt. Ja, Buch Offenbarung wird relativ präzise beschrieben, dass es uns geben wird, welchen Auftrag wir haben und welchen Weg wir gehen werden. In zweiter Hinsicht sind wir eine prophetische Gemeinde, weil wir das Thema Prophetie besonders betonen. Wir haben den Schlüssel für die Auslegung prophetischer Bücher gefunden. Ja, ich sehe das immer wieder, wenn ich in Amerika bin oder wenn ich mir auch amerikanisch-christliche Websites ansehe, wie schwer sich unsere evangelikalen Freunde tun in der Auslegung der Prophetie, weil sie nicht den Schlüssel gefunden haben. Und ich glaube, wir haben den Schlüssel gefunden. Deshalb haben wir eine besondere Botschaft. Und das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, wir sind geführt durch den Geist der Weissagung oder wie es im Englischen heißt, Spirit of Prophecy, den Geist der Prophetie. Damit haben wir einen Mehrwert, den andere Kirchen nicht haben. Natürlich sind wir in erster Linie eine Kirche oder Gemeinde der... Darf ich es ausmachen oder muss es sein? Darf ich es ausmachen? Denn ich habe keine Notizen hier. Danke. Lieb gemeint von dir. Jetzt wollte mal jemand mir die Chance geben, als Erleuchteter dazustehen, und ich schlage es aus. Oder soll ich das auf mich richten? Also, in dieser dreifachen Hinsicht können wir sagen, dass wir eine prophetische Gemeinde sind. Ich glaube, dass wir das Thema Prophetie in der Bibel, in der Verkündigung, im Christentum gar nicht deutlich genug betonen können. Es gibt ja einen Trend, und da folgen wir der allgemeinen Christenheit, Prophetie ein wenig unter den Teppich zu kehren. Das ist meiner Ansicht nach eine Fehlentwicklung. Denn ich erlebe es immer wieder, wenn ich in meinen Zufallsbekanntschaften im Flugzeug oder wenn ich Anhalter mitnehme oder wo auch immer, oder auch wenn ich Bibelstunden gebe in Deutschland, wenn ich gefragt werde, ja, woher wissen Sie denn, dass die Bibel recht hat, dass das, was da steht, wahr ist? Ja, wie können wir das begründen? Für mich ist das Hauptargument für die Richtigkeit der Bibel erfüllte Prophetie. Das können wir überprüfen. Gott hat uns auf diese Art und Weise so eine Art Litmus-Test gegeben, ein unfehlbares Prüfverfahren für seine Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen. Und da der größte Teil dieser Vorhersagen in der Bibel zu finden sind, haben wir damit auch zugleich einen Beweis für die übernatürliche Inspiration, für die göttliche Inspiration der Bibel. Das können wir einfach gar nicht hoch genug bewerten. Ja, und wir haben, also ich erzähle dann gerne über die Prophezeiung bezüglich Tyrus oder Babylon oder Jerusalem oder die Vorhersagen in Bezug auf den Messias, die sich im Leben des Jesus von Nazareth erfüllt haben. Oder in letzter Zeit frage ich gerne, wenn ich merke, dass bei meinem Nachbarn sich Langeweile einstellt, wenn ich das Thema Bibel anschneide, dann frage ich einfach mal so zwischendrin, haben Sie schon mal von der Amerika-Prophetie gehört? Ja, noch nie hat jemand irgendwas von der Amerika-Prophetie gehört. Und auf einmal, oh, vielen Dank, ich danke dir. Auf einmal können wir demonstrieren und signalisieren, dass die Bibel nicht ein verstaubtes Buch der Altertumswissenschaft ist, wo es nur um alte Kulturen geht, sondern dass die Bibel hochaktuell ist, etwas zu sagen hat für unsere Zeit und für die Zukunft, die unmittelbar vor uns liegt. Und wenn es das gelingt, und das gelingt uns nur mit Hilfe der Prophetie, dann haben wir sehr viel erreicht. Nun, ich möchte den anderen großen Beweis nicht unter den Tisch fallen lassen. Der andere große Beweis für die Wahrhaftigkeit der Bibel ist veränderte Menschenleben, Bekehrung, dass Menschen sich, ja, die vorher eine Richtung gegangen sind, die vielleicht nicht sehr erfreulich war, und durch die Begegnung mit dem Gott der Bibel und seinem Wort zu neuen, besseren, fröhlicheren, glücklicheren Menschen geworden sind. Das ist der andere große Beweis. Nur von der Argumentation her ist die Prophetie für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deshalb habe ich auch dieses Bild an den Anfang meines Vortrags gestellt. Es zeigt die erste Vision von Ellen White, dargestellt von Harry Anderson, dem großen amerikanischen Illustrator und Maler, der dann Adventist wurde, nachdem er schon berühmt war in Amerika. Es zeigt den Weg der Adventgläubigen auf einem schmalen Pfad hin, ja, zum himmlischen Jerusalem, zur Gemeinschaft mit Christus, das heißt den Weg vom Reich der Gnade zum Reich der Herrlichkeit. Heute leben wir im Reich der Gnade. Wir leben in der Hoffnung. Und ich glaube, dass es gut ist, mein letztes Zitat, meine letzte Aussage heute Vormittag war das Zitat von Ellen White: Wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Gott hat uns geführt. Gott will uns weiterhin führen. Der Weg mag relativ schmal sein. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, woher wir kommen und wohin wir gehen. Nur so können wir sicher sein, dass wir den Weg nicht verfehlen. Nur so können wir sicher sein, dass wir nicht ins Leere treten. Wenn wir an die Prägung des mitteleuropäischen Adventismus denken, dann müssen wir zunächst einmal Ludwig Richard Conradi nennen. Und die Versuchung ist groß, jetzt ein, zwei Stunden nur über Conradi zu sprechen. Ein spannendes Thema. Wie ihr vorhin gehört habt, habe ich meine Doktorarbeit vor vielen, vielen Jahren über das Thema Conradi geschrieben. Conradi und Hamburg, die Anfänge der deutschen Adventgemeinde. Ludwig Richard Conradi, und ich will euch nicht hier mit Jahreszahlen und Daten zu sehr langweilen, nur so ein paar Highlights. Ludwig Richard Conradi wurde geboren in Karlsruhe. Ich habe zweimal das Gerücht gehört, dass er das uneheliche Kind eines katholischen Pfarrers und einer jüdischstämmigen Nonne gewesen sein soll. Leider habe ich das nirgends in den Quellen gefunden, sodass ich es auch nicht veröffentlichen konnte. Aber exotisch genug wäre diese Mischung, denn dieser Mann hat sicherlich so viel Exotik in sich, dass man über nichts überrascht sein sollte. Conradi, ein Hochbegabter, vielleicht ein Spätstarter. Er hat zunächst das Handwerk eines Küpers gelernt. Ein Küper ist jemand, der Holzfässer für den Wein gemacht hat. Aufgrund eines Problems mit dem Gesetz ist er als 17-Jähriger auf ein Schiff geflohen, das auf dem Weg nach Nordamerika war. So ist er ausgewandert. In den USA hat er dann Arbeit gefunden bei einem Bauern. Seine Aufgabe bestand darin, Wald und Gehölz in fruchtbares Land umzuwandeln. Er hat Bäume gerodet. Und der Bauer, für den er das tat und bei dem er auch lebte, war ein Adventist. Das war eine adventistische Familie. Nun muss man sich vorstellen, wie groß Amerika war damals und wie Amerika geprägt war. Ja, das war jetzt nicht mehr 1840, das war, soweit ich weiß, in den 60er Jahren, aber ich weiß, es gab einen Zensus, eine Volkszählung im Jahre 1840 in den USA. Weiß jemand, wie viele Menschen es damals gab? Das war ja so die Zeit der Verkündigung der Miller-Bewegung. Hat jemand eine Ahnung, wie groß? Heute hat Amerika 300 Millionen Menschen. Bei der Volkszählung 1840, was schätzt ihr, wie viele waren damals da? 120 Millionen? 120 Menschen? Ach, unter 20 Millionen. Sehr gut. Es waren tatsächlich 14 Millionen Menschen in Amerika. Sehr gut geschätzt. Das muss man sich mal vorstellen. Amerika war, was die Größe der Bevölkerung angeht, noch ein kleines Land, auch als Conradi nach Amerika ging. Aber es war ein Land, das zu dem Zeitpunkt schon mit Einwanderern geflutet wurde. Die kamen täglich, zumindest wöchentlich, mit Schiffen an, Tausende und Abertausende von Einwanderern, besonders aus Europa damals. Viele aus Mitteleuropa, viele aus Deutschland. Ich habe mir im Jahr 1975 mal die offizielle Einwanderungsstatistik angesehen. Die größte Gruppe aller Einwanderer nach Amerika waren zu dem Zeitpunkt die Deutschen. Amerika war und ist auch heute noch sehr stark deutsch geprägt, auch wenn man aufgrund der beiden Weltkriege das nie so gerne zugegeben hat. Das war unpopulär. Ja, diejenigen, die Deutschen haben sich auch besser assimiliert als die anderen. Ja, die sind untergegangen und die haben dann aufgrund des Negativ-Images durch die zwei Weltkriege auch gerne ihren Namen geändert und ihren deutschen Hintergrund verheimlicht. Wie dem auch sei, Conradi arbeitete für diesen adventistischen Bauern und es war, so erzählt er später, das Gebet der kleinen Tochter, die bei der Hausandacht für Onkel Conradi betete, dass er sein Herz Jesus übergeben möge. Und genau das hat Conradi getan. Er wurde angerührt in seinem Herzen, er wurde Adventist. James und Ellen White sahen sehr schnell das große Potenzial in diesem jungen Mann und ermutigten ihn, in Battle Creek Theologie zu studieren. Das tat er auch. James White war es, der Conradi seinen schwarzen Anzug gab, damit er einen Anzug zum Predigen hat. Und so begann Conradi eine Predigerlaufbahn. Zunächst in den USA. Er verkündigte vor allem unter diesen großen Gruppen von Deutschen im mittleren Westen, in den Dakotas, Wisconsin, Minnesota und so weiter. Das war so der Gürtel, in dem viele deutsche Bauern sich niedergelassen hatten. Und er verkündigte mit großem Erfolg. Als dann in Basel, und den Teil der Geschichte kennt ihr möglicherweise besser als ich, sich eine adventistische Mission, die erste Missionsstation außerhalb von den USA bildete, und ich sage das bewusst so, denn es war ja Michael Tschaikowski, der hier irgendwann gewirkt hatte in Tramelan, glaube ich war es, und dann aber einfach still, heimlich und leise das Land verlassen hatte, aber dann fanden ja die Gläubigen, die durch ihn gläubig geworden waren, adventistische Literatur, stellten die Verbindung zu Amerika her und baten um einen Missionar. Und Amerika schickte damals so ziemlich den besten Mann, den sie hatten, einen sehr redlichen Mann namens John Nevins Andrews. Nun, ich habe den höchsten Respekt vor John Nevins Andrews, aber wenn wir uns das genauer ansehen, was hat er erreicht? Er war relativ erfolglos. Und die Basler Mission stand kurz vor dem Scheitern. Das Verlagshaus, die Buchevangelisten waren entmutigt, man machte Verluste, man hatte kein Geld, es ging nicht voran. Das war ein ganz kritischer Punkt. Und dann schickte die Generalkonferenz diesen jungen Deutschen, Ludwig Richard Conradi. Und Conradi, es ist eindrucksvoll zu sehen, wie er kam und wie er mit seiner ausgeprägten Fähigkeit der Analyse sofort gesehen hat, was hier im Argen lag. Und er hat dafür gesorgt, dass die Dinge auf die Reihe kamen. Und auf einmal wurde das Werk in Europa sehr erfolgreich. Ja, er ging dann gegen den Rat, glaube ich, von Ellen White, von Basel weg nach Hamburg und gründete dort die Schiffsmission und den Verlag. Schiffsmission, einfache Überlegung. Er sah, wie dort die großen Passagierdampfer voll waren mit Tausenden von Auswanderern. Ja, aus Deutschland, aber auch aus Russland. Es gab viele Russlanddeutsche, die damals auch aufs Schiff gingen, um nach Amerika zu fahren. Und seine Überlegung war, und ich finde, das ist bewundernswert in seiner Methodik, seine Überlegung war, diese Menschen, die jetzt auf dem Schiff sind, das sind einfache Leute, das sind Leute, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, denn die Wohlhabenden, die Spitzen der Gesellschaft, die hatten keinen Grund, das Land zu verlassen. Es waren diejenigen, die nur etwas gewinnen konnten durch eine Auswanderung, die auf den Schiffen waren. Er hat gesagt, diese Leute sind entwurzelt. Sie haben ihre Familien häufig aufgegeben, ihre Freunde, ihre Nachbarschaft, ihren Job, ihre Kirche, ihre Kultur. Die Leute sind entwurzelt. Und was die Leute brauchen, das sind Freunde, neue Ideen, neue Ideale. Und die sind jetzt 2 Wochen auf dem Schiff. Die haben wahrscheinlich noch nie 2 Wochen in einem Stück Urlaub gehabt. Jetzt ist die Zeit, um ihnen wichtige Literatur in die Hand zu geben. Traktate, Schriften, Bücher. Und deshalb hat er diese Schiffsmission aufgebaut. Die sind also mit einer Barkasse durch den Hafen gefahren, auf die Schiffe rauf und haben großzügig Literatur verteilt. Und vielleicht werden wir erst in den Parkanlagen des himmlischen Jerusalems erfahren, wer alles durch die Literatur später dann in Amerika gläubig wurde und sich der Adventgemeinde anschloss. Und die Adventgemeinde in Amerika wiederum, die war sehr praktisch veranlagt. Sie hat sich um die Einwanderer gekümmert. Die haben Potlucks gemacht, die haben die Leute mit nach Hause genommen, sie haben sie zum Gottesdienst eingeladen, sie waren Freunde. Und so ist die Adventgemeinde gewachsen, mit vielen Europäern, entwurzelten Europäern, die dankbar waren, dass sie dort eine ausgestreckte Hand vorfanden. So, Conradi, das war so ein kleiner Exkurs nur, Conradi ist ungewöhnlich begnadeter Mann dann gewesen. Er gehörte zu den Leuten, die mit 3 bis 4 Stunden Schlaf pro Nacht auskamen. Und er hat tatsächlich den Rest der Zeit gearbeitet. Ich habe noch nie in der Geschichte oder persönlich einen Mann kennengelernt, der so viel gearbeitet hat. Er schrieb Bücher, er recherchierte dafür und das hatte Hand und Fuß. Das war gut. Es stellte sich heraus, dass er ein hervorragender Organisator war, einer, der Institutionen aufbauen konnte, der Menschen motivieren konnte, der auch auf dem diplomatischen Parkett eine gute Figur machte, der mit Finanzen, mit dem Geld umgehen konnte. Der hat ein Verlagshaus geschaffen, mit dem er 50 weiterer europäischer Institutionen finanziert hat. Europäischer und ja nahöstlicher, also Balkan bis in den Balkan hinein. Conradi, ich habe vor kurzem gelesen, dass Conradi die adventistische Theologie auf Europa abgestimmt und umgestellt hat und deshalb erfolgreich war. Das würde ich so nicht sehen. Conradi hat nicht die Theologie, hat nicht die Botschaft verändert. Was er getan hat, ist, er hat die Methoden angepasst auf die veränderte Situation Europas. Und er hat auch, wenn es um die Bücher von Ellen White geht, hat er dafür plädiert, dass gewisse Kapitel, zum Beispiel aus dem Leben Jesu, weggelassen werden, die sich in höherem Maße auf Visionen stützten und nicht so sehr auf den Text der Bibel. Weil er sagte, in dem lutherisch-protestantisch geprägten Norden, auch im Südwesten, auch in der Schweiz, gab es ja eine sehr starke Bibeltradition in Mitteleuropa, sagte, dann wird es leichter sein, Akzeptanz zu finden mit diesen Büchern. Und damit hatte er recht. Aber er hat nicht die Botschaft selbst verändert. Conradi hat von Anfang an gesagt, wir haben eine Kontrastbotschaft. Das hat er betont. Wir sind eine Alternative zu allen anderen. Und ich glaube, hier habe ich ein paar Punkte. Ja, er war, wie gesagt, eine prägende Persönlichkeit. Er hat den deutschsprachigen Adventismus definiert. Also, statt Kirche, Gemeinde oder Gemeinschaft. Statt Kirchengebäude war es der Versammlungsraum, der Saal, das Gemeindehaus. Statt Pastor war es ein Prediger. Statt einem Konzil war es ein Bezirk und so weiter und so. Ja, statt Sonntag war es Sabbat. Also in jederlei Hinsicht hat Conradi dafür gesorgt, dass jedem klar wurde, dass die Adventisten nicht einfach so eine Kopie anderer Kirchen waren, sondern etwas völlig anderes, völlig Neues. Und das ist ja auch wichtig, wenn man will, dass Menschen sich entscheiden. Wenn man sagt, nein, wir sind ungefähr das Gleiche wie ihr und Hauptsache ihr seid gläubig in euren Gemeinden, so bringt man niemanden zu einer Entscheidung. Das hat Conradi sehr wohl verstanden. Aber Conradi hatte auch seine Probleme. Und es ist ganz, ganz schwer, Conradi in einem Satz zu bewerten. Conradi hat viel Gutes getan, eine enorme Aufbauarbeit geleistet. Und ich habe es heute Morgen erwähnt, möglicherweise wäre ich heute nicht in der Gemeinde, wenn es nicht einen Conradi gegeben hätte, weil meine Urgroßmutter und meine Großmutter durch ihn in die Gemeinde gekommen sind. Aber es zeigte sich schon relativ früh, dass Conradi Probleme mit Ellen White hatte. Ellen White war eine Frau und die Generalkonferenz neigte dazu, auf ihren Rat mehr zu hören als auf seinen Rat. Obwohl er schon bald der große und erfolgreiche Stratege war. Es gab eine Zeit, da war Conradi für das gesamte Werk in Europa zuständig. Und die Gemeinde in seinem Verantwortungsbereich wuchs genauso schnell wie in den USA. Nur in den USA hatte man doppelt so viele Prediger und doppelt so viel Geld zur Verfügung. Und darauf war Conradi stolz und das rieb er den Amerikanern auch immer wieder gerne unter die Nase. Er war nicht sehr diplomatisch, wenn es darum ging. Ja, es gibt so manche schöne Anekdote. Ich denke an eine. Damals war Daniels Präsident der Generalkonferenz und Conradi hat es sich angewöhnt, weil er auch ein sehr sparsamer Mensch war. Er hat nicht in Luxus gelebt, er hat kein Geld für sich selbst verbraucht. Wenn er den Atlantik überquerte, was relativ häufig vorkam, weil er später dann auch Vizepräsident der Generalkonferenz war und über 6 Jahre Präsident der Europäischen Generalkonferenz. Er reiste am liebsten auf dem Mannschaftsdeck. Das heißt, er hatte eine einfache Kabine dort, wo auch die Seeleute wohnten. Nicht erster, zweiter oder dritter Klasse. Das war anders mit den anderen Führern der Gemeinschaft. Und eines Tages traf Conradi den GK-Präsidenten Daniels auf einem Transatlantikschiff. Und Conradi fragte dann den Daniels, na Bruder Daniels, was machst du denn hier? Und dann sagte der, ich sehe nach der Herde des Herrn. Ja, I'm looking after the Lord's flock. Und dann fragte der Daniels den Conradio, und was machst du hier? Und dann sagte er, und ich guck nach dem Geld der Gemeinde Gottes. Also er konnte es sich nicht verkneifen, immer mal wieder so zu sticheln. Und wenn dann, übrigens für denjenigen, der ein bisschen tiefer einsteigen will und der an Südamerika interessiert ist, damals, ich meine, es war so, so um 1910 herum, da lag das Werk in Südamerika ziemlich da nieder. Es funktionierte nicht viel. Und da holte die Generalkonferenz Conradi. Und wenn ihr die Analyse und seine Vorschläge für die Korrektur der Probleme lest, es ist ein Klassiker. Das ist also für jeden, der ein bisschen was von Organisation und Management versteht, ein Leckerbissen, das zu lesen. Eine so messerscharfe Analyse. Und es ging danach bergauf. Also Conradi war der Experte für Gemeindewachstum, für Mission, für Strategien. Und darum ärgerte es ihn, wenn die Gemeinschaft im Zweifelsfall eher auf Ellen White, that woman, das Weib, wie er sagte. Ja, er sprach dann recht despektierlich hin und wieder von das Weib. Ja, hinzu kam natürlich, dass er auch, ja, wenn es um die Verbreitung von Büchern ging, mit ihr hin und wieder ins Gehege kam. Denn an und für sich waren ja ihre Bücher, die verbreitet wurden, Leben Jesu, Weg zu Christo, der große Kampf und die ganze Entscheidungsserie und was da sonst noch alles ist. Aber Conradi schrieb seine eigenen Bücher und die wollte er natürlich auch verkauft haben. Ja, interessant ist, dass Conradi schon relativ früh eine abweichende Meinung in Bezug auf die Heiligtumslehre entwickelte. Er hielt nichts von der Heiligtumslehre. Und da habe ich etwas entdeckt, das ich hier zum ersten Mal veröffentlicht habe und das, soweit ich weiß, ich habe dummerweise es versäumt, jetzt mal die aktuelle Ausgabe des Lebens Jesu mal nachzusehen. Ich habe um 1979 gewesen sein. Da übersetzte ich für die Euro-Afrika-Division, ich lebte in den USA und übersetzte für die Euro-Afrika-Division einige Bücher für den Religionsunterricht. Vom Englischen ins Deutsche. Das waren also so verschiedene Themen, verschiedene biblische Grundlehren, die da abgehandelt wurden. Und dann war es üblich, dass dann auch immer Bücher zitiert wurden, häufig auch Bücher von Ellen White. Und dann hatte sich bei mir so eine gewisse Arbeitssystematik eingestellt. Das heißt, ich musste immer erst nachgucken, es ist ja sinnvoll, die deutsche Seitenzahl anzugeben und nicht die englische, wenn jemand, der das auf Deutsch studiert, in Deutsch nachlesen will. Und also musste ich zuerst immer zur englischen Seite hin und dann gucken, auf welcher Seite befindet sich das in der deutschen Übersetzung. Und so war es dann auch bei dem Thema Heiligtumlehre. Nun wusste ich aufgrund des Studiums der Korrespondenz zwischen Conradi und W.C. White, das war einer der Söhne von Ellen White, der für das Verlagswesen, also für die Bücher von Ellen White verantwortlich war, da gab es eine Korrespondenz hin und her in Bezug auf ja das Herausnehmen gewisser Kapitel in der deutschen Ausgabe des Buches Das Leben Jesu, weil sie eben ja vielleicht in zu hohem Maße auf Visionen und nicht nur auf das Wort Gottes gestützt waren. Und der W.C. White nahm eine sehr pragmatische Haltung ein und sagte, ja, dann mach doch Vorschläge und dann nimm doch einfach die Kapitel raus. Aber, das war auch bekannt im Verlag in Deutschland, in der Gemeinschaft, aber alle waren bisher davon ausgegangen, dass ganze Kapitel rausgenommen wurden und dass die anderen Kapitel in ihrer Gänze drin gelassen wurden. So, nun musste ich also erstmal feststellen, in welchen Kapiteln des Lebens Jesu sind diese jeweiligen Abschnitte über die Heiligtumslehre denn zu finden. Und ich stellte zu meiner Freude zunächst einmal fest, aha, die sind in solchen Kapiteln, die übernommen wurden. Dann suchte ich aber die entsprechende Passage und fand sie nicht. Und dann wurde ich natürlich hellhörig und habe dann weiter geprüft und habe festgestellt, dass alle Passagen aus dem Leben Jesu, dem Originalleben Jesu auf Englisch, herausgenommen waren für die deutsche Ausgabe. Das heißt, schon früh hat Conradi oder jemand, der im Auftrag von Conradi handelte, systematisch dafür gesorgt, dass in Deutschland die Heiligtumslehre nicht bekannt wird. Also das war schon interessant. Und die Heiligtumslehre ist aber meiner Ansicht nach ein wichtiger Punkt, der unsere Definition, der unsere Existenz definiert und unsere Geschichte erklärt. Und dann kam natürlich hinzu, dass er die Rolle des Geistes der Weissagung, die Rolle von Ellen White, minimierte. Das hat auch etwas biografische Gründe. Conradi, ich weiß nicht, ob ich darüber reden soll. Manche nehmen es mir übel, wenn ich darüber rede. Aber ich glaube, dass wir kein Problem haben, über die Wahrheit zu reden. Conradi hatte ein paar Affären und auch eine Reihe von unehelichen Kindern. Conradi hatte mindestens 3, von denen ich weiß, möglicherweise noch ein 4. uneheliche Kinder. Als das der erste Fall bekannt wurde, das passierte in Hamburg, es war eine Amerikanerin, eine amerikanische Bibelarbeiterin, die dann zurückging und ein Waisenhaus aufmachte. Das ist natürlich eine elegante Art und Weise. Man hat auch gleich den Grundstock dann, um so etwas zu kaschieren. Jedenfalls, Ellen White bekam das mit und machte Conradi Vorhaltungen, redete ihm ins Gewissen. Und ich verplapper mich hier, ich sollte ein bisschen straffen. Aber jedenfalls entstand auf diese Art und Weise, Conradi wurde dann etwas später, noch nicht gleich, etwas später von seinen Pflichten entbunden, aber nur für kurze Zeit. Und dann war er wieder in einer Position der Verantwortung. Auf jeden Fall gab es hier Spannungen zwischen ihm und Ellen White. Und Conradi saß in Europa am längeren Hebel. Und so ist die mitteleuropäische, ja eigentlich die westeuropäische Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen worden. Der zweite Punkt, den wir erwähnen sollten, also Conradi hat dafür gesorgt, dass die Gemeinde eine eigene Prägung bekam. Ja, eine Eigenständigkeit, ein Profil, aber auch viel Gutes, aber auch Schatten. Licht und Schatten liegen selten so dicht beieinander wie bei Conradi. Ja? Vielleicht sollte ich das noch erwähnen. Conradi, es gab dann am Ende, nachdem er schon längst hätte im Ruhestand sein müssen, gab es die Conradi Hearings, so ähnlich wie bei Desmond Ford auch. Ja, dem war Folgendes vorausgegangen. Conradi war Field Secretary, Feldsekretär in Europa, eigentlich im Ruhestand, aber er reiste viel umher, predigte viel, verkündigte und hatte mehr und mehr so seine Sonderlehren entwickelt in Bezug auf das Buch Daniel, Auslegungsfragen und so weiter. Aber seine Abweichungen wurden deutlicher und die Brüder der Generalkonferenz suchten ein Treffen mit Conradi und sagten, Bruder Conradi, meinst du nicht, dass es an der Zeit ist, dass du in den Ruhestand gehst? Du hast so eine tolle Arbeit geleistet für das Werk. Mach es nicht kaputt. Geh in Ehren in Ruhestand und die Sache mit deinen Sonderlehren ist erledigt. Und Conradi sagte, ja, okay, einverstanden. Sie baten ihn, sprich nicht mehr über deine Sonderlehren. Und dann sagte er, einverstanden, aber unter einer Bedingung, dass ihr mir nicht meine Credentials, meine Beglaubigung wegnehmt. Und sie sagten, kein Problem, so machen wir es. Dann kam das nächste Jahrbuch raus. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, was das adventistische Jahrbuch ist? Weiß das jemand? Okay, also es gibt jedes Jahr neu veröffentlicht, so ein, inzwischen ist das eine Riesensparte geworden, Schwarte geworden, so ein richtiges Buch, früher war es, ja, das wuchs mit der Zeit. Das ist ein Buch, in dem alle adventistischen Angestellten aufgelistet sind, alle Institutionen, alle Dienststellen, also so ein Almanach der weltweiten Gemeinschaft, kann man sagen. Da findet man alle Leute wieder, alle Telefonnummern, Adressen und so weiter und so weiter. Und es war üblich, dass da auch immer die Personen aufgelistet waren, die die Beglaubigung der verschiedenen Dienststellen hielten. Ja, es gab unterschiedliche Grade, also den Prediger, den Missionsarbeiter, den Missionshelfer und so weiter. So, das neue Jahrbuch kam heraus, Conradi schlägt es auf, geht durch, guckt unter den Predigern, auch die pensionierten Prediger haben ja noch ihre Beglaubigung, nicht? Guckt unter den beglaubigten pensionierten Predigern der Generalkonferenz und fand seinen Namen nicht. Und jetzt tobte er und sagte, wenn ihr euch nicht an euren Teil der Abmachung haltet, werde ich mich nicht an meinen Teil der Abmachung halten. Nun, der Präsident der Generalkonferenz sagte dann zu Bruder Conradi, ich glaube, es war Bruder Olsen, sagte aber, Bruder Conradi, da liegt ein Missverständnis vor. Du bist doch aufgelistet. Nur in dem Moment, wo ein Prediger, egal auf welcher Ebene er vorher gearbeitet hat, in den Ruhestand geht, wird seine Beglaubigung unter der Vereinigung aufgeführt, in der er lebt. Nicht mehr unter der Dienststelle, in der er vorher gewirkt hat. Aber das war nun zu spät. Das Tischtuch war zerschnitten. Und dann hat Conradi eben weiter gepredigt und er wurde dann schließlich eingeladen zu den Conradi-Hearings und das Endergebnis, er wurde ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Dann ging er zu den Siebten-Tags-Baptisten nach Boston und bot ihnen an, dass er als Präsident einer europäischen Generalkonferenz, es gab noch keine Siebten-Tags-Baptisten in Europa zu dem Zeitpunkt, in kürzester Zeit eine große Gemeinde aufbauen würde. Er nahm an, dass die von ihm rekrutierten, gewonnenen adventistischen Gemeindeglieder ihm auch jetzt folgen würden. Aber das taten sie nicht, außer 200, die das taten. Nun, ich könnte euch erzählen, ich habe selbst persönlich den Nachfolger von Conradi kennengelernt. Ich war mit ihm befreundet, ein gewisser Bruder Balke, der hat ihn beerdigt. Und ich habe die letzten Tage der Siebten-Tags-Baptisten in Europa miterlebt. Die letzten 30 Leute waren damals nur noch in Hamburg und sie sind dann in der Adventgemeinde aufgegangen. Aber das nur zu Conradi. Ein zweiter Punkt, den wir erwähnen müssen, wenn wir über die spezielle Prägung des mitteleuropäischen Adventismus sprechen, dann ist das sicherlich die nicht-adventistische Prägung der Prediger. Wir müssen bedenken, dass die ersten Jahrgänge der Prediger keine akademisch gebildeten Leute waren. Das waren häufig Leute, die aus einem handwerklichen Beruf kamen, aus einem Handelsberuf kamen und die dann aufs Predigerseminar gingen, um dort Theologie zu studieren. Ihre Englischkenntnisse waren gering. Das hat sich bis in die Zeit hinein weitergestreckt, als ich das theologische Seminar besuchte. Und das war von 1969 bis 1971. Ja, das waren die Jahre. Englisch war nicht so ausgeprägt. Das war das eine Problem. Man konnte nicht ohne weiteres englische Bücher, also adventistische englische Literatur lesen. Und es gab auch nicht viele Bücher auf Deutsch, die übersetzt waren, adventistische, amerikanische Bücher. Was hat man gemacht? Man hat Bücher genommen, die relativ ähnlich waren. Das waren evangelische, das waren baptistische, das waren teilweise pfingstlerische Bücher. Ich erinnere mich noch an das Buch über den Heiligen Geist, das ich 1969 als Textbuch hatte. Das kam von einem Pfingstler. Und meine These ist, dass so Feinheiten in der Theologie auf diese Weise auch transportiert wurden. Ja, und hinzu kam dann auch noch, dass wir Dozenten hatten. Ich denke da besonders an die Marienhöhe, und ich weiß, dass viele Schweizer dort auch ausgebildet wurden. Da gab es, ja, die Dozenten waren zum Teil an evangelischen Universitäten oder Fakultäten ausgebildet worden. Ja, ich erinnere mich, wie wir, mein Jahrgang, wie wir quasi zerrissen wurden. Wir hatten auf der einen Seite Dozenten, die waren adventistisch geprägt, die waren an der Andrews-Universität ausgebildet worden. Und andererseits hatten wir Dozenten, die waren an evangelischen Fakultäten deutscher Universitäten ausgebildet worden. Das waren alles anständige Menschen, das waren liebenswerte Leute, gar keine Frage. Aber das, was sie lehrten, war selbstverständlich geprägt von dem, was sie gelernt, was sie studiert hatten. Und ja, ich weiß noch, wie wir häufig als Studenten diskutiert haben, welchen Weg gehen wir, den eher liberalen, evangelisch-protestantischen oder den eher adventistischen Weg. Das hat uns zerrissen. Und ich weiß, dass einige von uns diesen Weg gegangen sind und andere sind jenen Weg gegangen. Das war überdeutlich. Also hier sind Einflüsse in der Predigerschaft, die bei einigen vielleicht keine Rolle gespielt haben, weil sie so tief drin waren in der Botschaft und sich selbst damit identifizierten. Aber es gab andere, die waren beeinflusst durch das, was sie gehört hatten von ihren Dozenten, was sie gelesen hatten in der Literatur, die eben nicht nur adventistisch war. Dann kommt hinzu das Fehlen eines adventistischen Schulsystems. Ich meine, ihr habt schon gemerkt, stillschweigend nehme ich immer die amerikanische Gemeinde so als den Standard. Und ich glaube, das müssen wir auch, denn in den USA ist die Gemeinde entstanden, da ist die Generalkonferenz, da sind die großen Bildungseinrichtungen, dort hat sich die Gemeinde in ihren wesentlichen Strukturen zunächst einmal entwickelt. Warum gab es kein Schulsystem, kein adventistisches Schulsystem in Mitteleuropa, wo es das doch im angelsächsischen Bereich in Amerika gab? Nun, dafür gab es Gründe. Zum Beispiel, in Basel hat man eine Schule gegründet, aber die scheiterte relativ bald. Das war eine traumatische Erfahrung, die prägend war für die weitere Einstellung gegenüber adventistischen Privatschulen. Man scheute die hohen Kosten. Es kostete viel Geld, sowohl eine Schule einzurichten, als auch die Kinder dorthin zu schicken und das Schulgeld zu bezahlen. Hinzu kam, dass die staatliche Bildung auf einem hohen Niveau lag. Wenige Eltern haben die Notwendigkeit gesehen, ihre Kinder auf eine Privatschule zu schicken. Heute mag das anders sein. Wenn wir von Drogen und Gewalt hören in den staatlichen Schulen, dann ist so manch einer geneigt zu sagen, oh, ich will meine Kinder auf eine Privatschule schicken und am besten auch eine adventistische. Aber damals war das anders. Die staatlichen Schulen waren gut. Außerdem gab es hohe staatliche Genehmigungsvoraussetzungen, ja, was die Qualifikation der Lehrer angeht, was die physischen Dinge, Räumlichkeiten, Schulmaterial und so weiter angeht. Und das hat man gescheut. Und auch das müssen wir erwähnen, es gab ein mangelndes Verständnis in der Adventgemeinde auf der Basis in Bezug auf das, was adventistische Bildung ist. Es ging ja nicht nur um Sabbat und Schöpfungslehre, sondern es geht ja um viel mehr in der adventistischen Bildung. Und das haben viele nicht verstanden. Und die, die es verstanden haben in leitenden Positionen, haben es offenbar nicht ausreichend geschafft, das zu vermitteln, an die Basis weiterzugeben. Tatsache ist, es fehlte ein flächendeckendes Schulsystem. Nun, wir haben in Deutschland ein Gymnasium. Und ich bin dankbar dafür, dass es das gibt, denn ich bin ein Produkt dieser Schule. Es war eine sehr glückliche Zeit mit vielen geistlichen Anstößen. Damals war das Predigerseminar noch dort. Es waren tolle Lehrer dort, die mich geprägt haben. Gar keine Frage. Der Sitz der Mitteleuropäischen Division war gleich nebenan. Die Stimme der Hoffnung war da. Alles auf einen Haufen. Da waren gute Leute, die da durchreisten und die dort lebten und die uns beeinflusst haben. Aber das war kein flächendeckendes adventistisches Schulsystem. Das waren mehr sporadisch einfach mal eine Institution. Und dann kam natürlich nach dem Krieg Bogenhofen dazu. Eine Gemeinde, die kein eigenes Schulsystem hat, entwickelt eine andere, ja, wie soll ich sagen, es findet eine andere Form von Wertebildung statt. Ja, die Werte, die moralischen Werte, die religiösen Werte werden jetzt zu Hause in der Familie oder in der Gemeinde am Sabbat gebildet, geprägt. Nicht mehr jeden Tag von qualifizierten Pädagogen in einer schulischen Einrichtung. Ihr könnt nachvollziehen, dass das einen Unterschied ausmacht. Und das heißt auch, dass die adventistische Identität, die sich so bildete, weniger akademisch geprägt war, mehr praktisch. Ja, die praktische Frömmigkeit in den Gemeinden, aber nicht so sehr auch vom Kopf her erklärt, verteidigt, argumentiert. Das ist der Vorteil einer adventistischen Schule, dass so etwas dort eher geschieht. Nicht nur im Religionsunterricht, sondern in jedem Fach kann man die adventistische Sicht der Welt vermitteln. Dadurch entwickelte sich natürlich auch eine etwas schwächere Verteidigung des Glaubens. Ja, denn es fehlten die Argumente und eine Verteidigung des Glaubens war damals absolut nötig, denn es war eine durchaus feindlich gesonnene Umwelt da, die die Adventisten und die Adventgemeinden umgaben. Ja, da waren Diskriminierungen, da waren Anfeindungen, ja, über die das lächerlich machen, über ja alle möglichen Probleme und durch das mangelnde oder das nicht vorhandene Schulsystem fehlten häufig die Argumente, die intellektuelle Auseinandersetzung mit den Angriffen von außen. So, und dann hatten wir, ja, man muss sich das so vorstellen, dass besonders dann in der zweiten Generation der Adventisten und natürlich dann noch mehr in der dritten Generation das Bedürfnis da war, sozial aufzusteigen, es der Welt zu zeigen, wir sind nicht doof, wir sind intelligent. Und so kam hier eine enorme Dynamik in den sozialen Aufstieg hinein. Ja, man versucht über Bildung einen guten Beruf zu erlangen, gutes Einkommen, einen Status in der Gesellschaft zu erreichen, um zu beweisen, dass wir keine dummen Sektierer sind. Das war eine starke Triebfeder, gerade in der zweiten Generation. Und und so wurden die Jugendlichen eben in staatlichen Schulen gebildet, nicht in adventistischen Schulen. Wiederum hat das etwas mit Wertebildung zu tun. Und dann kommt das Thema Schulpflicht am Sabbat. Ich erinnere mich noch, ich war im Gymnasium in Schleswig-Holstein und damals war noch 6 Tage pro Woche Unterricht. Und das war ganz schön fordernd. Und wenn man einen Tag, ein Fünftel, 20% des Unterrichts verpassen würde, ich war kein Genie. Also wenn man vielleicht ein Genie, ein Überflieger ist, kann man das noch ausgleichen. Aber wenn man ein durchschnittlich intelligenter Mensch ist, fängt man da schon an zu rudern. Und ich war froh, dass meine Eltern die Möglichkeit hatten, mir eine Privatschule zu bezahlen und ich konnte auf die Marienhöhe gehen. Also, was haben die anderen gemacht? Die sind entweder nicht aufs Gymnasium gegangen, weil die Anforderungen zu hoch waren. Dadurch war natürlich der Weg in die Universitäten verbaut. Oder aber sie haben ihr Gewissen vergewaltigt und sind am Sabbat in die Schule gegangen. Ich kenne genügend, die das getan haben und gesagt, ja, es geht nun mal nicht anders. Aber wenn man schon in so frühen Jahren anfängt, gegen sein Gewissen zu handeln und bewusst einmal die Woche ein Gebot Gottes zu übertreten, was hat das für Auswirkungen auf die Beziehung zu Gott und zu seiner Gemeinde und zu seinem geistlichen Leben, zu seiner Entwicklung? Also das war eine schwierige Situation, die eigentlich dadurch geschaffen wurde, dass keine adventistischen Schulen da waren. Und, ja, dann kommt noch etwas hinzu. Die Schulen sind, da müssen wir pragmatisch sein, das sind die Stätten, wo wir normalerweise unsere Freunde und unsere Ehepartner finden. Ja, besonders wenn wir an die höheren Schulen denken und dann auch an Colleges und so weiter. Und wenn man also in seinem Umfeld keine adventistischen Freunde hat und man sich verliebt, bums, hat man dann einen Partner, der nicht Adventist ist. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass man um der Harmonie willen in der Ehe eher den Mund hält, was das adventistische Glaubenszeugnis und was das Ausleben adventistischer Lebenspraktiken angeht. Ja, man passt sich eher an. Man spielt das Trennende herunter. Und das war bei vielen, vielen jungen Leuten so, dass sie gemischt geheiratet haben, einen nicht-adventistischen Partner hatten und auf diese Art und Weise ein wenig weniger ausgeprägt Adventisten sein konnten. Ich spreche immer in Generalita. Also natürlich gibt es immer Ausnahmen. Natürlich, ich möchte hier auch niemanden angreifen, denn es gibt sicher den ein oder anderen Adventisten, der trotz eines nicht-adventistischen Partners ein fantastisches Zeugnis im Alltag gibt. Oder aber der auch durch sein glaubwürdiges Zeugnis seinen Partner für die Gemeinde und für Christus gewonnen hat. Gar keine Frage. Aber wenn wir es so statistisch sehen, so in großen allgemeinen Zügen, dann ist das sicherlich ein Thema. Ich überlege jetzt, wollen wir jetzt eine Pause machen oder noch etwas später? Wollen wir den nächsten Punkt noch nehmen? Ja, könnt ihr noch? Okay, dann machen wir diesen vierten Punkt noch und dann machen wir eine Pause von 10, 15 Minuten, wenn es recht ist. Wir müssen noch etwas berücksichtigen und das ist die Dominanz der Volkskirchen. Was hat das zu bedeuten? Nun, der Übertritt von den Volkskirchen zu den Adventisten war nie so bedeutend, dass er statistisch ins Gewicht fiel. Aber was mir auffiel in meinen Recherchen für die Doktorarbeit, war, dass häufig diejenigen, die von der evangelischen, aber auch von der katholischen Kirche übertraten zu den Adventisten, dass sie häufig gerade die Aktive waren, die Stützen der Ortsgemeinde in der Volkskirche. Weil das schon gläubige Leute waren, die die Bibel ernst nahmen, die sich einbrachten in den Gemeindeausschüssen, in der Sozialarbeit, in der, ja, was immer an Programmen da waren. Und deshalb tat es den Volkskirchen weh, wenn ihre besten Leute zu den Adventisten übersiedelten. Und weil die Pfarrer eigentlich wenig einzuwenden hatten oder wenig Argumente gegen die Adventbotschaft hatten, entstand ein emotionaler Groll, eine Verteufelung der Adventisten. Ja, ich erinnere mich, ich habe in Hamburg ausgegraben, in irgendwelchen Luftschutzbunkern habe ich die alten Akten gefunden, der evangelischen Kirche in Hamburg, wo die Pfarrer dann notiert hatten, wie sie sich mit den ihren Gemeindegliedern, die dann zur Adventgemeinde übertraten, gestritten haben, wie sie argumentiert haben und wie ihnen die Argumente fehlten, zum Beispiel gegen den Sabbat oder gegen die Frage der Sterblichkeit der Seele oder ähnliche Dinge. Und das tat ihnen weh und die Folge war eine Verteufelung der Adventisten. Und dann sollten wir bedenken, dass die Volkskirche in einer sehr starken Position war. Jeder Staatsdiener, ob es ein Lehrer war oder ein Polizist oder ob es ein Journalist war, sie alle waren mehr oder weniger volkskirchlich geprägt. Das war ja nicht so, dass sie neutral waren. Und insofern hatten sie alle eine Anti-Einstellung den Adventisten gegenüber. Wie sind die Adventisten damit umgegangen? Zunächst einmal gab es ein Elitedenken. Das hat Conradi den Leuten eingeprägt. Wir sind die Gemeinde Gottes. Wir sind von Gott berufen für die Verkündigung eines besonderen Verkündigungsauftrags, einer besonderen Botschaft. Aber mit der Zeit, und hier sehen wir, wie sich das in der zweiten und dritten Generation verändert, mit der Zeit war der Druck von außen zu groß. Die Diskriminierung hat zu sehr wehgetan. Und so stieg das Bedürfnis, von den anderen akzeptiert zu werden. Ja, angenommen zu werden durch die Großkirchen, durch die Öffentlichkeit, durch die Medien, die Bildungseinrichtungen und so weiter. Und das ist ein Phänomen, das sich eben dann besonders bei der zweiten und dritten Generation bemerkbar macht, die also nicht mehr diese ursprüngliche Entscheidungserfahrung hinter sich hatte. Die waren mehr hineingewachsen in die Gemeinde, waren häufig auch nicht so gründlich unterwiesen in Bibelstunden. Viele waren es, aber nicht alle. Und so veränderte sich die Gemeinde auch aufgrund dieses Drucks, dieses Dampfkochtopfs, der da heißt Volkskirche. In Amerika gab es keine Volkskirche. Da gab es viele, viele, viele kleinere Gruppen und dadurch gab sich ein gewisses Gleichgewicht und eine gewisse Neutralität, in der jede neue Gruppe viel leichter sich entwickeln konnte. Ja, ich erwähnte die zweite, dritte und vierte Generation, in der dies dann besonders zum Tragen kam. Und dann kommt der Zeitgeist hinzu. Zeitgeist ist ja bekanntlich die Art und Weise, wie wir denken, ohne zu wissen, dass wir so denken. Ja, das ist also so ein gewisser Konsens. Ja, und dieser Zeitgeist war eher volkskirchlich geprägt und gegen das Aufkommen einer neuen, aus Amerika kommenden Sekte. Denn so hat man uns ja bezeichnet und gesehen. Ich glaube, an dieser Stelle sollten wir einen Schnitt machen. Danach sprechen wir dann über die Lücke in der Alterspyramide, aber dazu dann gleich mehr.